Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Six Nations 2021 Podcast zumindest. Wir sind die Vorpass Boys. Rugby haben wir auf jeden Fall einiges am Wochenende geschaut und ich glaube eigentlich geht es hauptsächlich um Six Nations. Big G, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Six Nations gut überstanden?
Donald, was ist das in deinem Gesicht? Was ist das in deinem Gesicht? Für die, die es nicht sehen gerade, es ist unglaublich. Es sind irgendwie Koteletten, als ob es die 80er sind.
Ja, so. Also ich achte auf meine Gesundheit und habe einfach natürlich die Zone um den FFP2-Maske frei rasiert, damit die Maske ordentlich wirkt.
Also du hast ein Vollbart eigentlich und du hast dir komplett alles wegrasiert, wo die Maske steht.
Genau, richtig. Das ist wichtig.
Unglaublich.
Was ich für anderen Leuten mache, das ist halt echt unglaublich.
Wahnsinn.
Aber weniger über meinen wunderschönen Trendsetting-Bart und viel mehr über das Spiel oder die Spiele, sage ich mal, vom Wochenende. Italien-Schottland können wir auch besprechen, aber ich glaube, alle Leute wollen hören, was wir von den Spielen Irland-England und Frankreich-Wales denken. Und ich meine, ja, ich kann mal auf jeden Fall sagen, keiner hat damit gerechnet, aber Irland hat den Spieß von den letzten Jahren wirklich umgedreht. Und mit großem Abstand das Ding nach Hause gebracht gegen England.
Wenn wir da einsteigen, beziehungsweise eigentlich kann man es auf beide Spiele beziehen. Dieser Podcast hat absolut gar keine Ahnung von Rugby. Jede Vorhersage, die ich bisher getroffen habe, und du glaube ich auch, absolut falsch gelegen. Ich glaube, jedes Ergebnis, was ich vorausgesagt habe in diesem Jahr, egal wer es war, ich hoffe nur, dass Wales nicht die Six Nations gewinnen oder so. Also beziehungsweise ich habe gehofft, dass sie nicht gewinnen, damit wir nicht blöd dastehen. England, Irland. Was haben wir beide letztes Wochenende gesagt? Ich habe, glaube ich, gesagt, England gewinnt knapp.
Ja, ich habe gesagt, also mit einem Versuch quasi ungefähr, dass England gewinnt. Und witzigerweise, es gibt so eine andere WhatsApp-Gruppe, in die ich bin mit so vielen Leuten aus Irland. Und da hatten wir Gewinnspiel und da haben wir gesagt, Prognosen. Und alle, also die meisten Leute, sag ich mal, 80% der Leute haben auf jeden Fall England getippt. Ein paar Leute auf Irland. Und dann habe ich einfach so ein bisschen willkürlich 34-17 getippt. Also bisher habe ich keinen Kastenbier bekommen, aber ich war auf jeden Fall derjenige, der am nächsten dran war. Am Ende war es ja 32-18, also mit 34-17 war ich echt nah dran. Das war so ein bisschen ein Highlight quasi des Irland-Spiel, Wales-Spiel auch natürlich. Ein bisschen ein Lowlight war quasi, dass ich in den letzten Sekunden wahrscheinlich so traurig war wie die Waleser, dass ich die Fantasy-Privatwettbewerb auch dann verloren habe, trotz, dass ich gut abgeschnitten bin. Und es lag wirklich an einem katastrophalen Fehler von mir, dass ich aus irgendwelchen Gründen nicht die aktualisierte Schottland-Mannschaft gesehen hatte und leider Turner auf Hakler gestellt hatte anstatt Cherry. Und meine Begründung war, dass natürlich der Hakler legt die meisten Versuche nach der Gasse. Und das wäre ein 50-Punkt-Unterschied. Und natürlich hat Jan Simon mich mit irgendwie 40 irgendwas geschlagen. Also
kurz vor unsere Hörer und Hörerinnen, du hast mit Jan Simon, Kollege aus Berlin, drum Tapas-Abend. Und wir wissen, alle Tapas sind arschteuer. Ja? Da wird der Onkel Donald richtig viel Kohlen blechen werden. Ne? Wenn irgendwann die Restaurants wieder aufhaben, da wirst du da mal die 100, 200 Euro über den Tisch gehen lassen. Ne?
Ja, genau. Und der wohnt in Irland und das ist halt umso teurer in Irland. Also es wird auf jeden Fall heftig.
Und die zahlen auch noch einen Euro. Gut, schlimmer war es bei mir. Ich hatte Samstag arbeitsmäßig zu tun und habe einfach nicht mehr dran gedacht, sage ich mal so. Ja. Ich habe einfach 15:15, dachte ich mir, irgendwas war doch heute noch.
Ja, ja. Wir müssen auf jeden Fall Frank gratulieren. Ich kann mal sehen, ob ich ihn organisieren kann zum Gastauftritt bei uns. Oder kann mal sehen, ob er Zeit hat bei uns. So ein kleines Zusammenfassung von, wie er das geschafft hat.
Aber welcher Frank ist das?
Frank von RK03. Also
okay. Und der zweite, Ian Melvin, ist dein Kollege, ne?
Owen ist ein Kollege
von mir. Owen. Ja, genau. Kenne ich auch. Kenne ich.
Genau, also da kriegen wir eben bestimmt zum paar ja, Tipps und Tricks für nächstes Jahr für uns. Aber dann bleiben wir einfach direkt bei den Spielen. Also Irland, England. Ich meine, viele Leute hatten schon prognostiziert, besonders nach der Leistung gegen Frankreich, dass England haushoch gewinnen wird oder relativ deutlich gewinnen wird gegen Irland. Und es war in den letzten Jahren, die in den letzten Aufeinandertreffen waren, hat ja relativ deutlich. Woran hat es gelegen, dass Irland jetzt am Wochenende gewinnen könnten dann?
Donnel, du stellst die richtigen Fragen und ich gebe dir natürlich die richtigen Antworten, sage ich mal so. Woran hat es gelegen? Das liegt natürlich nicht an einer Sache, sondern das liegt an mehreren Sachen. Aber ich glaube, wenn ich es jetzt mal auf die Top 3, Top 5 runterbrechen würde,
ja.
Dominante Scrum-Leistung von Irland. Penalties gewonnen, das ist schon mal eine Sache. Zweite Sache, Paul O'Connells Einfluss auf Scrum als auch aufs Lineout. Viel öfter zum Lineout nach hinten geworfen und dann schnell einen Ball von oben auf the top gespielt, sage ich mal so.
Ja.
Nummer 3, Robbie Henshaw, brillantes Spiel. Angriff, Verteidigung, without a doubt, kann man so sagen. Eine Sache, oder die vierte Sache, Rucks. Was mich auch bestätigt, das kann man auch auf Amateurebene runterbrechen, schnellere Rucks und weniger Rucks. Was bedeutet das? Weniger Rucks bedeutet, dass deine Stürmer oder wer auch immer in den Rucks öfter sein wird, dass deine Stürmer weniger ausgepowert sind. Das heißt, du hast mehr Leistung über 80 Minuten zur Verfügung. Und das im professionellen Rugby so, das ist im Amateur-Rugby so, egal wo. Schnelle Rucks und auch viel weniger Rucks. Das heißt, der Ball, und das hat man auch im Spiel gesehen, oftmals, die Stürmer haben oftmals auch so einen Top-Pop-Pass gemacht oder so bei Irland. Und es gab insgesamt halt viel weniger Rucks, 70, 80 Rucks im gesamten Spiel im Vergleich zu Joe Schmidt-Zeit oder davor waren es 130 Rucks.
Ja? Ja.
Das heißt, du hast weniger Rucks schon mal und die Rucks, die du hast, sind viel schneller. Und was bedeutet das für die verteidigende Mannschaft, wenn der Ball noch öfter schneller im Spiel ist und noch öfters im Spiel ist? Druck. Und das ist auch das, was Eddie Jones gesagt hat. Ne? Irland hat halt den Druck angezogen. Ne? Irgendwas hat geklickt bei Irland. Irgendwas hat halt, das war das beste Spiel unter Andy Farrell oder das beste Spiel von Irland seit All Blacks gewinnen zu Hause, würde ich sagen. Ja.
Ich glaube auch, dass du hast dich ja damit beschäftigt, also wirklich die Einzelheiten. Und ich glaube im Groben, also wir könnten halt sagen, dass England einen schlechten Tag hatte, aber ich glaube wirklich, es ist Irland einen guten Tag und England war einfach so enorm unter Druck, dass sie einfach das nicht aushalten könnten.
Genau, apropos Druck, meine fünfte Sache noch, George Ford wurde auch irgendwann ausgewechselt und der war auch nicht, auf den haben sie halt Druck ausgeübt, sage ich mal. Also der ist dann auch immer tiefer gestanden in der Zwischenzeit und das hat man halt auch gemerkt. Also Irland hat halt, ja?
Ja, ich finde halt interessant, also Thema George Ford, also es gab letztes Jahr oder vielleicht vorher hatte so ein Interview mit denen, wo er gefragt wurde, wie England mit Irland umgeht. Und dann haben die gesagt, Irland ist relativ leicht auszuschalten. Wir üben halt Druck halt bei Sachsen aus, weil kein anderer verteilt die Bälle hat da bei denen. Und eigentlich hat er 100% recht damit. Das ist eigentlich, also in vielen Mannschaften hast du sozusagen einen Neuner, der das halt anzieht. In Frankreich kommt es halt oft das vor. Oder der Zehner oder so ein Innenspieler oder ein Schlussspieler, der das zweite Ballverteiler quasi noch reintreffen kann. Und bei Irland war es halt wirklich so. Und was man, also weil du halt erwähnt hattest, deine Zusammenstellung, woran es gelegen hat, wenn man einfach ein bisschen mitschaut, sieht man, dass Irland zum einen diesen Standards, diesen Special Moves, und das hat wirklich von der Ära von Schmidt, wirklich immer noch drauf haben, ne? Diese First Phase Sachen, also quasi der Versuch von Ayres ist ja First Phase hat von der Gasse.
Genau.
Ja. Und das andere quasi dazu, was man hat, wenn man nur so grob das schaut, ich habe jetzt natürlich das Spiel ein zweites Mal geschaut und einiges dazu gelesen, aber das zum Beispiel in dem einen Phase für das einen Versuch Keith Ayres stellt sich auf Verbinder oder auf A-Spieler zweimal innerhalb diesen mehreren Phasen. Und eigentlich macht er halt nichts Besonderes. Also er verteilt halt nur die Bälle an den, sage ich mal, da ist ein Pod von 2-3, die quasi links und rechts Tipp-Pass oder Bruchpass innen oder solches. Aber was es halt so ermöglicht, ist, dass Sexton schneller die Angriffsfläche aufstellen kann und sehen kann sozusagen. Und in den zweiten Move, quasi Ayres verteilt hat den Ball, in der Zeit beschäftigt sich Sexton, okay, wo ist Hugo Keenan? Okay, bleib mal flach, ich kick mal da in die Ecke, guck mal May und Schluss, L.A. Daly sind so genau da ein bisschen auseinander in der Ecke. Und also das ist halt so, das sind halt wirklich Millimeter-Sachen, aber auf Englisch sagen alle Leute einfach fine margins. Also diese Spiele sind wirklich manchmal hauchdünn, was es so links oder rechts bringt. Und ich meine, in dem Move fängt Keenan der Ball zwischen zwei Engländer und daraus quasi entsteht der Versuch. Und das ist halt auf mehreren mehreren Phasen und mehreren Druck. Und wenn wir es zurückspülen vor ein paar Wochen, hätten wir gesagt, ach blöd, Irland kickt den Ballbesitz hat weg. Aber das war, habe ich schon am Anfang gesagt, Ballkicken unter deinen Bestimmungen ist gut. Nicht einfach, weil du unter Druck bist. On your terms. Also, und das ist, was sie da gemacht haben. Und das ist wirklich eine Kleinigkeit. Ihr könnt zu Hause das wieder nachschauen. Ayres geht wirklich zweimal auf die A-Position und verteilt die Bälle, macht nichts Besonderes. Stellt halt quasi die Verteidigung nicht unter die Lupe, aber gibt die Möglichkeit, Sexton, der formiert sich, sammelt sich und und der Vorsache, also umgedreht, genau das. Irland hat auf jeden Fall vorgetargetet, das ist definitiv das. Was ich aber entscheidend fand, und das war dann ein bisschen schlecht, ist, Ford wurde ausgewechselt und nicht lange danach war Farrell ja gewechselt. Das kann man nicht hervorsehen. Aber wie die dann in der Hintermannschaft standen, das war sehr durcheinander für England sozusagen.
Also der 6-2-Split, ne? Das war halt, gut, kann man nicht vorhersehen, aber dann hast du halt auf einmal jemanden auf Verbinder stehen, der eigentlich nicht auf Verbinder stehen sollte, ne?
Genau.
Und das macht halt auch schon was aus.
Genau. Vielleicht sollen wir, also ich meine, ich glaube, die meisten Leute haben zu Hause das Spiel gesehen, beziehungsweise die Highlights, aber man hat ja gesehen, dass Leute wie Stander oder Conan also wirklich heiß drauf waren und wirklich, also ich kann halt die ganze Mannschaft erwähnen, aber ich glaube Byrne, Stander, Furlong, Henshaw, hast du schon gesagt, Sexton, Keenan haben wirklich Top-Leistung geliefert und also es war beeindruckend so zu sehen und es war auch trotz der roten Karte, was wir vielleicht später besprechen können, war es halt nie in Gefahr und am Ende war Irland eigentlich nur mit 13, weil Murray auch eine gelbe Karte bekommen hat, aber das war irgendwie so, wie gesagt, Anzeigetafel, Kosmetik oder sowas, dass quasi England noch ein paar Punkte geholt hat. Aber das war, die Ergebnisse lügt, eigentlich war der Distanz zwischen den Mannschaften noch viel größer.
Ja, ich möchte ganz kurz nochmal auf den Keith-Earls-Move. Wir hatten das über das Lineout in der 22. Minute schmeißen, dann die 8 passt wieder innen oder eigentlich war es ja so eine Art Volleyballpass, sage ich mal so. Also das war schon geplant, aber als Zuschauer hatte man natürlich den Eindruck, das haben die doch bestimmt nicht so gedacht. Aber man hat gesehen in der Halbzeitpause, glaube ich, beziehungsweise man hat davor nochmal geschaltet vor Spiel. Und da hat man gesehen, dass die den Move genauso ausprobiert haben. Ne? Übers Lineout werfen, 8 bekommt es, passt wieder nach innen und Keith Earls rennt durch die Lücke dadurch. Und Donald, was hast du gefunden 2013?
Ja, also ich meine, diese Playbook-Varianten sozusagen, also das ist halt wirklich typisch und zeichnet Joe Schmidt hat heraus, also er hatte damals sehr oft ganz viel Rugby geguckt und sehr viele Moves genommen und vielleicht erinnern sich die Leute an diesen Move gegen die All Blacks, wo es quasi von der Gasse rechts ging und dann Aki shiftet wieder auf links.
Und wieder links, kickt,
weil er hat gesehen, okay, der Neuner geht zu weit rüber und bla bla bla.
Und Ben Smith, der Fullback, verschiebt auch 1-2 Meter
genau,
rüber.
Und das war die Entscheidung. So, das beobachtet hat so Schmidt, also da sieht er wirklich diese hauchdünne Sachen und Fanade. Diese Move, was du dort ansagst, ist quasi 2013 gegen Biarritz im Semi-Halbfinale der Challenge Cup, glaube ich. Und Irland hat es auch gemacht gegen Frankreich 2015. Also es hat einfach, als ich das einstudiert. Als ich das gesehen habe live, war ich so, war das? Weil man hatte gesehen, dass Tom Curry auch mitgesprungen ist. Und ich dachte, vielleicht ist es irgendwie so ein bisschen abgeprallt, der Ball. Aber dann sieht man es nochmal, dann sieht man, okay, das sind halt Sachen, die auf den kleinsten Millimeter halt geübt sind.
Und die sie auch 20 Mal im Training probiert haben.
Genau.
Für Irland haben etliche Sachen geklickt, sage ich mal so. Ist es vielleicht jetzt so, Joe Schmidt, alles planbar, Ära, und jetzt kommen die guten Sachen. O'Connell muss man Credit geben, sage ich mal so. Und dann, jetzt kommen die Sachen so zusammen, sage ich mal so. Ne?
Ich glaube, wenn man die Spieler so anhört, sagen die, dass es schon die ganze Zeit da war. Nur wir haben weil keiner hat so diese Andeutung gesehen, aber sie, also das muss man zugeben, Saxon und Kat und Farrell und so sagen, hey, nee, es ist halt alles da, es kam, also wir könnten es noch nicht sozusagen ausüben auf dem Feld. Und ich sage mal einfach mal diese Fine Margins, so wirklich so hauchdünne Sachen, also rote Karte für Mahni im ersten Spiel, gibt es erst den Momentum nach vorne und Irland einen Schritt zurück sozusagen. Und genau, wir wissen halt nicht, wie es ausgeht, aber wir können halt zurückspülen, 3 Jahren, Sexton nach 41 Phasen kickt den Drop-Goal aus 50 Meter. Das hat Irlands Championship wahrscheinlich entschieden. Sonst wäre es halt irgendwie auseinandergegangen, Irland verliert knapp. Und ne, also es sind so Kleinigkeiten, aber das hat so eine krasse Auswirkung halt letzten Endes. Und ja, also grundsätzlich hat Irland einfach einzelne Spieler, die einfach super geil sind, dass es irgendwie noch nicht zusammengeklappt hat. Seit der Weltmeisterschaft, sage ich mal, waren wir auch so ein bisschen bezweifelt, aber scheinbar, ja, kommt die Trainerstab und die Spieler doch zusammen und es redet keiner mehr darüber, wie alt Johnny Sexton ist und wie schlecht Conor Murray ist und all die Sachen. So, alle Leute haben gesagt, wow, also Hut ab.
Jetzt haben wir nur über Irland geredet die ganze Zeit.
Ja.
Weil es auch nicht so viel über England, weiß ich nicht, ja, England, die haben eigentlich, wenn man die Statistiken sich anschaut, gut mitgespielt. Also vieles ist ausgeglichen. Aber eine Sache ist, Time in Opposition 22 hat England 3-mal mehr Zeit verbracht als Irland. Und was heißt das, dass Irland viel effektiver mit ihren Chancen umgegangen ist? Ne? Das macht Top-Teams aus. Das macht die All Blacks aus. Du bist 79 Minuten vorne und es gibt dann den Würgegriff in der letzten Minute, wie auch vielleicht in anderen Spielen, dass du halt aus deinen wenigen Chancen was machst, sage ich mal so. Und eine andere Sache, wo du von Fine Margins gesprochen hast, muss ich auch nochmal darauf eingehen. Zweiter Versuch von Irland. Es war, glaube ich, ein Ruck. Zwei Meter vor der Bowlinie. Und Luke Cowan-Dickey,
ja.
Passt nicht auf. Also, muss man sich nochmal angucken, die Szene steht da, am Ruck sollte eigentlich Position A oder der Rock oder wie auch immer mal sein, wie man das nennt, und steht halt irgendwie so halb versetzt hinterm Ruck oder so. Und das hat halt der Achter?
Jack,
ich glaube
schon.
Hat das halt gesehen und hat einfach den Ball genommen und es sieht so einfach aus. Ne? Da ist eine riesen Lücke. Tom Curry schreit auch noch, hebt noch die Hand hoch, sage ich mal so. Ne? Und ich glaube, also da würde ich als Coach durchdrehen, würde ich das sehen.
Also ja, England. Ich sag mal, also wir wollen halt über England sprechen. Also was, das kommt so ein bisschen zusammen mit so mangelnder Disziplin. Also Disziplin, deine Verteidigungslinie wirklich anzusetzen und Disziplin im Thema Straftritte. Also die Ergebnisse oder die Statistiken vielleicht sind nah beieinander, aber Thema Disziplin, also wie viele Straftritte und wie viele unnötige Straftritte haben England weggegeben und die wurden dazu gezwungen, halt oft. Also manchmal war es halt wirklich, kann man so streiten, aber manchmal so irgendwie idiotische Sachen, wo man denkt, das ist Faulheit oder genau mangelnde Disziplin oder mangelnde Mut, quasi aufzustehen und zurückzukommen. Also das ist halt so ein Punkt. Also England ist auch nicht über Nacht eine schlechte Mannschaft geworden und die werden halt nicht auseinanderfallen. Und ich fand es zum Teil, also wie gesagt, teilweise war es halt so ein gute Sachen von England dabei. Ich glaube, da hat das fehlt so ein bisschen der gesamte Struktur oder vielleicht ist es ein bisschen, die waren halt jetzt schon länger auf einem hohen Level und haben einfach so einen Downer. Vielleicht sammeln sie sich halt wieder und ich meine, das Thema mit den Saracens-Spielern können wir besprechen, aber vielleicht muss man so ein bisschen so ausatmen, einatmen, hinsetzen und zur Ruhe kommen und vielleicht das nochmal Revue passieren lassen. Also ja. England war halt trotzdem gut, Irland war einfach better prepared, also und ich glaube, das, wie gesagt, England ist halt keine schlechte Mannschaft über Nacht und Eddie Jones kein schlechter Coach. Der ja. baut 2023 genauso auf. Und das ist halt einfach mal was man mitnehmen muss. Deren Platzierung, also ich meine, die sind ja machen einen Struggle mit Italien für den Abstiegsplatz. Vielleicht sollten wir doch mal über Relegationsspiel sprechen. Sowas.
Gut, Italien hat 0 Punkte, das muss man auch dazu sagen.
Muss man halt nochmal erwähnen. Aber wie gesagt, so schlimm war es halt nicht. Also ein, zwei Kleinigkeiten hat den schon verletzt. Also ich meine, Max Malins hatte sich verletzt kurz vor dem Spiel. Da hat Daly Rooked auf 15, da fehlt halt jemand auf der Bank. Also ich meine, das sind schon Sachen, die in den ganzen Preparation, aber im Großen und Ganzen kann man halt einfach sehen, wie er gesagt, in zu viele Stellen war Irland einfach better und better prepared.
Okay, dann machen wir Pause, ne?
Pause, wir holen uns was zu trinken und sprechen über natürlich Wales und Frankreich gleich nach der Pause bei Vorpass.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Herzlich willkommen zurück. Wir haben ausgiebig über Irland und England gesprochen. Jetzt geht es ums Thema Frankreich gegen Wales. Da ist sehr viel, sehr, sehr viel Stoff. Wir können auf jeden Fall sagen, wirklich Schlag ins Gesicht in der letzten Minute, dass Frankreich das Ding gewinnt. Aber das war so ein Rollercoaster als Spiel, glaube ich mal, so hoch und runter. Ich wusste selber nicht, wer führt und warum, welche Entscheidungen getroffen waren. Also ich hatte noch nicht Zeit, das nochmal anzuschauen, das ganze Spiel. Aber ich glaube, da waren einige Szenen, über denen wir halt gleich sprechen sollten.
Ja, das mit dem, du weißt, was hast du eben gesagt? Du weißt selber nicht, was passiert oder welche Entscheidungen.
Ja, oder wer geführt hat oder warum welche Entscheidungen getroffen waren, sondern man einfach, also ich war in der Phase, dass ich gesagt habe, ich lehne mich zurück und genieße es einfach mal und ja, trink mein Bier nebenbei und lass es gut gehen. Und es war einfach gut anzusehen, das Spiel.
Ja, es war sehr gut anzusehen. Aber ganz kurz, Credit where credit is due. Die Schiedsrichter haben sehr offen, Barnsley als TMO und der andere Engländer-Typ oder so, haben sehr viel kommuniziert und gesagt, was, wie, warum. Und das war im anderen Spiel mit dem französischen Ref beim Irland-Spiel anders. Also ich hatte das Gefühl, auch wenn ich mit den Entscheidungen nicht zugestimmt habe, im Wales-Frankreich-Spiel, dass trotzdem sehr viel kommuniziert wurde und auch sehr offen. Und dass ich auch wusste, warum sie die Entscheidung so getroffen haben, auch wenn ich nicht zugestimmt habe.
Ich fand, also unsere Kollegen Vivian hatte mir gesagt, dass sie findet es halt besser, wenn der Schiedsrichter zumindest das entscheidet, weil er derjenige auf dem Platz ist. Weil wenn wir zum Beispiel denken an Amateursportarten, wollen wir, dass der Schiedsrichter da auf dem Platz entscheidet und nicht sich zurücklässt auf jemand anderes. Und das war da zu sehen, die Schiedsrichter, also der Schiedsrichter hat das auf dem Platz entschieden. Ob das richtig war oder nicht, weiß ich ja nicht so. Also bei einem Versuch, egal welche Winkel ich gesehen habe, habe ich nie den Ball auf dem Boden gesehen.
Ich weiß, über welchen Versuch du redest, ja, wo die Hand eigentlich, wo man die Hand wirklich gesehen hat, wie die Hand wirklich rumgreift und es, da hat der Schiedsrichter halt gesagt, on-field decision try,
Und das macht das komplett anders. Also das macht die Betonung ja anders. Er sagt, es ist ein Versuch, bis auf du sagst mir, das ist so eindeutig, ich sehe was nicht ist.
Und ja, aber findest du das schlimm? Also ich finde das
gar nicht. Naja, also ich habe kein Bilder gesehen, wo es auf dem Boden war. Ich kann halt sagen, das Momentum oder irgendwie wie man rollt, es kann ja sein, dass irgendwie ein Stück von dem Ball ein Stück Rasen berührt hat irgendwo. Ich weiß halt nicht. Und daher sagt der Schiedsrichter, ja, ich habe das Grounding gesehen, ich bin da happy, außer du sagst was. Und
aber das ist doch eigentlich das gerade, was ihr beiden oder was Vivian gesagt hat, was gut ist, dass ja, halt als die Autorität.
Ach so, nee, okay. Ich find das total gut. Ich habe dann nur im Nachgang gedacht, wow, okay, aber Barnsley sagt ja viel, aber irgendwie...
Doch nicht.
Er sagt halt nicht, ich habe nirgendwo, dass ich sehe, dass der Ball unter ist, aber ich vertraue, dass du es unten gesehen hast. Also er würde es halt nicht sehen, das ist halt auch nicht, sollte das oder müsste es halt nicht. Aber es war aber
kann er ja auch nicht. Kann er ja auch.
Es wäre sehr lange, also viele Sachen waren lang, also... Viele Sachen waren lange angeschaut und irgendwie immer noch so undeutlich, was man interpretieren oder was man da rausnehmen soll. Und im Gegensatz, du hast ja gesprochen wegen dem Irlandspiel, England, da waren Sachen manchmal null angeschaut und so Entscheidungen. Also ich will halt nicht die rote Karte jetzt sagen. Also ich denke, im Großen und Ganzen war es für Aki eine rote Karte, Millimeter-Sachen. Aber es sind andere Sachen passiert in dem Spiel, wo der Schiedsrichter einfach sich nicht dafür interessiert hat. Und hier in dem Spiel Frankreich-Wales war es halt stundenlang irgendwie Sachen anzuschauen, um einfach den Schiedsrichter zu sagen, ja, bleib bei deiner On-Field-Entscheidung. Das hätten wir von vornherein machen können. Das ist irgendwie so, ich weiß halt nicht, man kann es wahrscheinlich niemand recht machen.
Sozusagen. Und du kannst auch, ich weiß auch nicht, ob du die beiden Schiedsrichter, jeder Schiedsrichter ist anders, du kannst nicht die beiden Schiedsrichterleistungen unbedingt vergleichen. Also die Spiele sind anders, jeder Schiedsrichter hat einen unterschiedlichen Stil von Refereeing. Ja, lass uns mal, also, woran lag's? Frankreich lag 20-30 hinten. In der 70. Minute. Und auch noch in der, weiß nicht, 75. Minute oder so.
Ich weiß auch nicht. Also ich müsste es, glaube ich, mal wirklich nochmal ein zweites Mal ganz anschauen.
Na gut, das können wir jetzt nicht.
Nee, aber ich glaube, hat im Großen und Ganzen war einfach irgendwie nach einer Weile der Druck, also es hört sich blöd an, aber Wales hatte schon in den letzten Spielen öfters mal, sage ich mal, so einmal Get-out-of-jail-free-Card. So manchmal hatten die schon ein bisschen den Vorteil oder das Glück gehabt in dem Spiel mit roten Karten oder Schiedsrichterentscheidungen etc.
Oder dem Versuch, der eigentlich, ja.
Ja. Und hier ist es einfach mal nicht passiert. Also hier war einfach, okay, hier waren auch viele crazy Entscheidungen, aber hier hat es einfach mal irgendwie, also Frankreich hat irgendwie war immer nah dran. Also das ist das Ding, man muss, wenn man gegen Frankreich spielt, man muss die deutlich wegschlagen und dann geben die halt auf. Besonders, wenn die zu Hause spielen vor dem Publikum, weil da die Franzosen halt ausrasten. Und hier war es einfach zu eng, zu lange. Also es war, die waren noch mit im Spiel, die waren noch mit dabei, die hatten noch was dran, die können noch gewinnen, die könnten es noch gesamter Ding gewinnen. Und ich glaube, daher sind die halt irgendwie bissig geblieben.
Also ganz meine Einschätzung vom Spiel, dass es eigentlich sehr ausgeglichen war. Gute Verteidigungsleistung insgesamt eigentlich von Wales, obwohl sie verloren haben. Kreativer fand ich Frankreich doch am Ende. Ich weiß auch nicht, ich habe nicht eine Sache, wo ich es irgendwie festmachen kann oder so. Ich fandst du irgendwen überragend? Also so wie im Irland-Spiel, wo man sagt, okay, Henshaw wurde auch im Spieler des Spiels. Mir fällt jetzt niemand ein. Toulin war halt gut, der hat zum dritten Versuch den Chip and Chase, der das aufgesetzt, sage ich mal so, der hat den Versuch am Ende gelegt, da musste auch nur den Ball fangen. Aber, also Dupont war jetzt vielleicht nicht so grandios, vielleicht in anderen Spielen.
Ich fand, er hat also ein ganz großes Turnier und auch ein gutes Spiel hatte Ficou wieder hingelegt. Also ich muss mal sagen, dass er, der ist noch relativ jung und er hat sich extrem gut entwickelt, meiner Meinung nach. Macht oft nicht so die auffälligsten Sachen, aber ist in Verteidigung super stark, sehr, sehr stabil und im Angriff, ja, ist auch sehr kreativ, glaube ich mal. Dupont war, genau, also es war wahrscheinlich nicht sein bestes Spiel. Jalibert war ja Müssert runter, Intermach kommt zurück, es hat länger, etwas länger verletzt gewesen. Ja, ich weiß halt nicht, also ja, Teamleistung, einfach ganz, ganz starkes Teamgefühl, also man muss es denen halt sagen, die hatten ja auch mit der roten Karte in der 66. Minute, ich meine auch, man muss halt sagen, also ich habe ja vorhin gesagt, dass Wales kein Glück oder so hatte oder keinen Vorteil hatte, aber die hatten ja wieder den Vorteil, dass sie jetzt quasi gegen einen Mann weniger spielen müssten, trotzdem hat man die Franzosen nicht angemerkt.
Ja, das stimmt wohl. Das hat man zu keinem Zeitpunkt da. Also als es dann bei 68., 62. Minute rote Karte für, ja, er hat den Arm, er ist im Tackle nach hinten gefallen und wollte sich wo festhalten oder irgendwie mit runterziehen wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, ich will mich nicht strafbar machen, aber nee, also das ist definitiv keine natürliche Bewegung in irgendeiner Form.
Aber du warst auch nie in deiner gesamten Rugby-Karriere im Ruck. Also du kannst das halt echt schlecht sagen, ne?
Das stimmt auch wiederum. Letzten Endes bräuchte mir jemand, der mir das erklärt, dass das eine natürliche Bewegung ist. A, mit der Hand so offen ins Gesicht zu greifen und B, mit den Finger in den Augen zu
Ja, das versuchen. Sieht im Replay schlecht aus, Donald.
Das sieht aber im Replay schlecht aus, aber was, also erklär mir da, was der
Also Hand das könnte jedem passieren.
Nee.
Das könnte jedem passieren.
Glaube ich nicht. Ah. Definitiv nicht.
Also der guckt doch gar nicht, wo seine Hand ist, oder?
Er weiß, also ich will es halt nicht behaupten. Also ich persönlich würde behaupten, das ist nur meine Einschätzung, dass er wusste, dass wo er ungefähr dran ist und sollte schon wissen, was das für Konsequenzen mit sich bringt.
Okay, dann, ja, okay, wenn man deiner Argumentation folgt, dann ist rote Karte berechtigt, man soll es nicht machen, er hätte die Hand nie ausfahren dürfen, sag ich mal so.
Genau, deshalb hatte Barnes auch dann gesagt, weil der Schiedsrichter sagt, okay, für mich gegen den Kopf gelbe Karte, so, und Barnes war so, warte mal, wollen wir das doch nicht nochmal anschauen? Also ich glaube, das war gut, dass das ausführlich erklärt wurde, zu sagen, warte mal,
ja,
kann ich dich noch, also es war so wie eine Geheimsprache, was er damit sagen wollte, ist, hey, kann ich dich noch erinnern, schau genauer nach, Hand ins Gesicht, das ist eine, aber guck mal, was seine Finger machen, Finger in den Augen, ist definitiv rot, also er wollte in, da, also Barnes, wenn es Barnes gewesen wäre, als Schiedsrichter, hätte er direkt rot gegeben, oder er hätte gehofft, dass jemand ihn dahin leitet, und deshalb hat er dann extra so die Hinweise zu sagen, hey, schau das nochmal genauer an, willst du das doch nochmal überlegen? Ja. Also ich fand das halt da komplett richtig. Werden wir halt mal sehen, was für eine Strafe das mit sich bringt. Ja.
Gut, eine Sache will ich noch auch noch, also neben vielen anderen Sachen, Versuch wurde am Ende auf der Ecke gelegt von unserem Fullback-Freund, wie hieß er nochmal, Dulin?
Ist Dulin, ja.
Wer könnte da gefehlt haben auf der Ecke?
Puh, auf der Ecke? Louis Rees-Samet, Josh Adams?
Nee, vielleicht Liam Williams, der
Fullback. Ah, what?
Oder ja, wow. Ah, ja. Der halt wahrscheinlich, ich meine, Tobi Folletaos, gelbe Karte, das, ja gut, der war im Abseits, glaube ich. Aber was Liam Williams gemacht hat, auf der 10-Meter-Linie den Scrum-Half oder der den Ball rausnimmt, da noch am Bein festzuhalten, ist für mich die dümmste Entscheidung des Spiels gewesen.
Also er hat auf jeden Fall relativ viel Hass so online bekommen. Ich glaube, dass es halt nicht so passend ist.
Ja gut, das ist nicht passend, aber man kann jetzt trotzdem sagen, dass das eine dumme, dass das keine kluge Entscheidung war.
Nee, ich fand, das, also der war halt nicht ganz auf der Höhe quasi in dem Moment. Also er hat, ja, also auf jeden Fall eine Fehlentscheidung, sage ich mal so.
Naja, dann spielt es halt auf einmal Mit 13 Mann gegen 14, ne? Also das, also wieso macht man das? Man weiß halt, ey, Frankreich baut auf und gut, ob man da halt eine gelbe, es gibt auch Schiris, die wahrscheinlich nicht eine gelbe Karte geben würden in dem Fall, sondern nur einen Strafschritt, aber
Ja, ich weiß nicht, also du hast dich ja mehrmals erwähnt, dass ich halt auf gar keinem Niveau gespielt habe.
Das habe ich nicht gesagt.
Ich weiß nicht, ob der Druck dann am Ende vielleicht was ausmacht, dass man quasi dann ja irgendwie vielleicht doch mal ein bisschen den Verstand verliert.
Naja, also wenn man, okay, lassen wir das mal beiseite, wenn man nochmal auf die Statistiken schaut, Frankreich war auch schneller. Rugby Cycle Speed gibt es auf SixNationsRugby.com. Viele Statistiken und so. Man sieht halt auch, wie Frankreich da vorne war. Das macht halt eine Sache aus und auch, glaube ich, mehr eine höhere Tackle Success Rate. Das heißt, du hast in der Verteidigung, dank Old Mate Sean Edwards, bessere Verteidigung und im Angriff bist du halt schneller. Und ich glaube, das ist. Das macht halt so viel aus und das ist auch, weil die All Blacks halt über Jahre lang so dominant waren, bin ich der Meinung. Also das sind halt die ein, zwei Sekunden, die halt den Unterschied machen.
Ja, also ich meine, Frankreich ja, hat auf jeden Fall gut investiert in Sean Edwards.
Auf jeden Fall.
Muss man so sagen. Also ich meine, Wales war auch, aber muss man sagen, Wales war auch sehr gut in der Verteidigung, also grundsätzlich. Also haben auch ein relativ gutes System, also
Ja, und deswegen ist es knapp ausgegangen.
Ja, ja, also ich meine, für Leute, die einfach ein spannendes Spiel sehen wollten, haben wir es auf jeden Fall bekommen. Ne? Also das ist einfach gut für also das fand ich genau das Richtige für so einen Samstagabend, 21 Uhr einschalten, Bierchen aufmachen und einfach zurücklehnen und das einfach genießen. Vielleicht mal ein bisschen Pizza essen, wer weiß. Also einfach so einen schönen Samstag, da hat man, ja, das war, da hat man sich wohl gefühlt.
Eine abschließende Frage noch.
Ja.
Dan Bigger, British and Irish Line. Nee, okay.
Also, gut. Abhängig, also, würde ich halt so spontan sagen, nein. Warum? Du?
Oh, ich fand, der hat auch ganz gut gespielt.
Ja, aber ich meine, so Foul ist wahrscheinlich gesetzt. Finn Russell ist gesetzt. Nach der Leistung, also Saxon ist auf jeden Fall mit dabei. Bigger. Ich meine, Bigger nicht. Vor 4 Jahren war auch dabei, kam kaum wirklich zum Einsatz. Weiß nicht, können wir mal eine spätere Folge besprechen, aber für mich nicht, aber ja.
Okay, ich merke schon, kein Fan, ja.
Johnny doch, Fan grundsätzlich, aber es gibt schon bessere, also gibt schon bessere Leute.
Ja, ich weiß halt nicht, Farrell gerade nicht so gut, spielt an 12, nicht an 10. Naja, gut,
müssen wir dann anders machen. Hattest du den Eindruck, dass Farrell irgendwie langsamer oder so geworden ist? Also teilweise dachte ich so...
Ja generell nicht gut, also...
So auf 12, so bräuchtest du schon... Bei 10 kannst du oft was verstecken und haben England auch mit Erfolg gemacht, aber also manchmal war er so ein bisschen langsam irgendwie so oder
ja. War er so ein. Aber auch schon die Spiele davor. Also das hat er auch sogar selber gesagt.
Ja, das ist irgendwie so und das irgendwie auf 12 reicht halt nicht, glaube ich mal.
Stimme ich zu.
Und diese Entscheidung vor Farrell, also das ist. Ich weiß nicht, weil Eddie Jones will die Weltmeisterschaft gewinnen. Ich glaube, Ford Farrell, das gewinnt, damit gewinnst du keine Weltmeisterschaft.
In 2,5 Jahren. Das wird schwierig. Sagen wir jetzt. Eddie Jones, sorry, gut, dass du es nochmal erwähnst. Eddie Jones hat, glaube ich, gesagt, es wird Veränderungen geben. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, nach der letzten, es gab auch mal so eine Zäsur, wo halt so Dylan Hartley und alle rausgeflogen sind, ja. Mehr oder weniger. Wo man halt, also Dylan Hartley Captain und ich glaube, das war auch die Zeit, wo er dann auch nicht zu den British and Irish Lions mitgekommen ist. Und da gab es auch eine Menge Leute, die dann nach dieser Südafrika-Tour, die es damals gab, die, glaube ich, verloren wurde, die dann nicht mehr in die Mannschaft reingekommen sind.
Wer wäre das für dich so jetzt? Also hast du so Kandidaten, wo du sagst, okay, deren deren Tage bei England auf dem Level sind gezählt?
Jamie George war nicht besonders gut.
Aber besonders schlecht?
Ja, nicht besonders schlecht. Ist die Frage, wen man...
Wen würdest du jetzt droppen? Drop it like it's hot. Wer wäre das jetzt von England?
Fragen wir mal andersrum. Wen würde ich reinbringen?
Easy. Simmons. Beide Simmons, Bruder. Also ich meine, das sind, wie gesagt, das ist kein Car Crash oder so. Das ist halt wirklich fine margins. Also da ein paar Tweaks bringst du halt, keine Ahnung. Sam Simmons auf 8 anstatt Benny Villepone, der komplett eindimensional war. Corey hast du da auf 7 und oder 6 und Underhill auf 7. Mega geil. Itoji hast du safe in der zweiten Reihe. Da musst du jemanden einfach nur einen Partner für ihn finden. Eigentlich gibt es jemanden, der gerade in Japan seinen Yen verdient.
George Cruz,
genau. Sowas könntest du vielleicht zurückholen, wenn man denken würde, das würde sich lohnen. Oder man setzt wirklich auf Johnny Hill. Ich fand, da hat Charlie Hughes und solches, war nicht auf dem Level für mich. Erste Reihe ist halt super. Kann man auch einen schlechten Tag haben. Ich glaube, das sind trotzdem so gute Leute und die sind ja jung. Also ich meine, für eine Pole und Sinclair und so, die sind halt nicht alt. Cowan Dickey, keiner von denen alt, die haben eine Fähigkeit. Bei mir sah es wirklich nur in der Hintermannschaft so ein bisschen so aus, wo ich dachte so, da fehlt so oft diese 10, 12, 13 dann, besonders wo dann eine Verletzung nach dem anderen oder ausgewechselt wurde. Mhm. Mir so ein bisschen so, weiß nicht, Ollie Lawrence da zu haben, weiß ja nicht. Der war in einem Spiel dabei und sonst weggeschmissen. Also ich weiß ja
dann
nicht.
Wieder da. Mhm.
Ja, das ist kein gutes Zeichen, Merchant. Gut, aber es gibt besser. Deshalb würde ich halt sagen, im Fall von England würde ich halt sagen, das ist halt einfach so ein bisschen Aussetzer gewesen, also das Spiel. Grundsätzlich so ein paar Tweaks hier und da. Man hat vielleicht über den Sommer, wenn die halt eine Tour machen, vielleicht hat man Möglichkeit, irgendwie so ein paar Leute reinzubringen und vielleicht muss Eddie Jones so ein bisschen runterkommen von seinem Gesetz, so solche Leute nicht mehr aufzustellen hat.
Ganz kurze Frage, bevor wir gleich Schluss machen. Wann, okay, jetzt am Freitag kommt nochmal das Spiel zukunftsmäßig zwischen Frankreich und Schottland. Frankreich muss gewinnen mit 5 Punkten und auch, glaube ich, mehr als 20 oder 21. Ich glaube, mehr als 20. Aber was sind denn dann die nächsten Spiele eigentlich für die anderen Nationen? Wissen wir das jetzt schon? Weil eigentlich...
Naja, also Irland hat zum Beispiel eine Tour geplant zu den pazifischen Inseln, glaube ich mal, aber weiß nicht, ob das stattfindet. Jedes Jahr machen die halt so diesen Tours. Ich meine, wenn es halt nicht unter professionelle Bedingungen sind und nah oder näher dran ist, ich weiß nicht zum Beispiel, ob, sage ich mal, Australien oder Neuseeland oder solche Länder hat, solche Teams halt aufnehmen wollen.
Leute reinlassen, ne?
Ich weiß halt nicht, also bei mir ist gerade, oder was ich nur lese, ist diesen Druck mit Lions und solches. Also ich glaube, da ist der Druck hoch, weil da ist viel Geld, also da ist viel Sponsorengeld. Bei den anderen Sachen könnten die vielleicht darunter leiden. Weiß ja halt nicht so ganz genau.
Na gut, ja. Ich hatte irgendwie mal gelesen, Tour von England nach Nordamerika, aber ich weiß auch nicht, was das sportlich bringen soll und ob das wirklich oder ob das nur so ein Trainingscamp war. Naja, wir werden sehen. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Ja. Zum Schottland-Italien kann ich einfach nur sagen, Schottland mit enorm viel geile Versuche. Experiment Hog auf 10, weiß ich nicht, ob es wirklich so gelungen ist, aber hat für Italien gereicht. Und über Italien mit 5 Spielen, 0 Punkte, Punktedifferenz minus 184. Weiß nicht, ob wir dafür oder da viel Zeit verballern wollen.
Nein.
Trotzdem irgendwann mal so ein Spiel gegen Georgien heim und auswärts?
Ja.
Okay. Sonst machen wir Schluss oder haben wir noch so ein bisschen Südhemisphäre? Ich habe nur Highlights gesehen von
nee,
den Crusaders. Das war, also ich muss mal sagen, okay, wenn wir kurz da ein paar Worte, da Moange ist einfach, also Moange soll verboten werden als Spieler, das ist zu, es ist zu pervers, das anzuschauen, was er da macht manchmal. Sein Kickspiel ist einfach, also sein Kicks und Go sind mega, aber so aus der Hand und so, aber dann auch so, was er halt macht, ist einfach pervers, oder? Also
wie ich damals.
Es ist wirklich, aber wirklich, ich sage es einfach immer wieder, für, also wenn du das anschaust, Defense optional, aber Angriffsspiel ist einfach, da kommt kein Nordhemisphäre-Mannschaft ran, nicht mal Frankreich. Also so wie die da im Angriff sind, das ist einfach pervers manchmal. Also
okay. Puh. Okay, wow, 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 wow.
Also ich fand, wow, also auf dem Level Blues, Crusaders, das sind die besten Mannschaften, wahrscheinlich in der Südhemisphäre. Das war einfach super anzusehen. Ja. Viele gute Leute, und wir haben es ja mal oft gesagt, wir haben so Conveyor Belt für Leute, die verlieren hier und da ein paar Eckspiele oder Schlussspiele, und innen, da kommt der Nächste, da kommt der Nächste, da kommt der Nächste. Das ist einfach mega geil anzuschauen.
Okay, dann, wenn wir gerade schon noch dabei sind, Shoutout zu den Chiefs, die gewonnen haben in Wellington, 35-29. Ich habe es richtig getippt. Das erste
Endlich Spiel. Mal.
Das erste in 12 Spielen, was wir mal gewonnen haben. Also ich habe auch nichts vom Spiel gesehen. Australien gab es, glaube ich, jetzt auch nicht so viel. Melbourne Rebels haben 33-14 gegen Waratahs gewonnen. Und Reds haben zu Hause gegen Western Force gewonnen. Ich glaube, Western Force hat sich ein bisschen angestrengt noch, aber auch keine, also was heißt keine Chance. Ich glaube, die haben es denen am Ende schwer gemacht, aber mehr weiß ich jetzt leider auch nicht darüber. Es bleibt spannend.
Es bleibt spannend. Auf jeden Fall hat es für mich eine Menge Spaß gemacht, sich nächstes zu schauen. Es geht noch weiter, irgendwie leider, würde ich mal sagen. Fand ich so ein krönender Abschluss. Aber genau, vielleicht nächste Woche sprechen wir über das Spiel, jetzt das Nachholspiel. Aber ansonsten habe ich mich mega gefreut, die Six Nations mit dir zu betreuen und auch dich zu schlagen in Fantasy Rugby.
Gut, dass wir nicht gewettet haben.
Gut, dass wir nicht gewettet haben. Ja, sonst würde ich auch mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören zu Hause. Vielen Dank, dass ihr über das ganze Turnier mit dabei waren. Wir senden halt trotzdem, wir machen jede Woche noch weiter unsere Sendung. Wir sehen uns nächste Woche am Montag. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Big G, fürs mit dabei sein. Und euch zu Hause einen schönen Abend und bis bald. Bei Vorpass.
Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.